Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabio Kloneros und ich freue mich wie immer, Lennart Gens neben mir zu begrüßen.
Schönen guten Tag.
Schön, dass du da bist. In den letzten beiden Folgen haben wir uns ja mit den Kaderchecks beschäftigt. Heute wird's so ähnlich, aber nur für eine Position bei Borussia Dortmund, und zwar die des Innenverteidigers. Warum machen wir das? Nico Schotterbeck fällt für wahrscheinlich ein halbes Jahr aus. Meniskusriss im linken Knie wurde bereits operiert und Sportdirektor Sebastian Kehl hat bereits angedeutet, dass man da auf dem Transfermarkt aktiv werden möchte. Dementsprechend schauen wir uns jetzt mal die BVB-Innenverteidigung für die kommende Saison an und im Anschluss daran Gerüchte um mögliche Neuzugänge auf der Position und geben selbst nochmal ein paar Vorschläge ab, wen denn der BVB so holen könnte. Ihr könnt natürlich jetzt auch schon mal eure Vorschläge in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, wir legen mal los. Oder möchtest du nochmal zum Start?
Jein, also ich würde direkt zum Start eigentlich gerne mal darauf hinweisen, dass es ja in diesem Jahr ein bisschen anders ist im Sommer, weil wir diese extra Transferphase vom 1. bis zum 10. Juni haben, die ja den Vereinen, die Club-WM spielen, ermöglichen soll, vorher schon aktiv zu werden, zum Beispiel Leihspieler zurückzuholen oder eben auch dann anderweitig auf Verletzungen reagieren zu können. Das ist nicht ganz unwichtig, gerade auch aus BVB-Sicht, weil ja vor der Club-WM dann Schlotterbeck auf jeden Fall noch nicht zurückkommen wird und es durchaus da auch die ein oder andere Option gibt, auf die wir dann gleich auch noch eingehen wollen.
Sehr schön, das war ein wichtiger Zusatz. Dann würde ich sagen, starten wir mit den vier beziehungsweise halt fünf Innenverteidigern, die Dortmund für die kommende Saison im Kader hat. Schlotterbeck, klar, fällt erstmal zumindest die Hinrunde wahrscheinlich aus. Dann haben wir Niklas Süle, Waldemar Anton, Filippo Manet und Soumaila Coulibaly. Wir starten vielleicht mal mit Coulibaly direkt zum Start.
Genau, das Stichwort, weshalb ich eben diese Transferphase angesprochen habe, weil Coulibaly ist aktuell ausgeliehen an Start Brest und könnte schon dann eben Anfang Juni zurückgeholt werden, obwohl der Leihvertrag eigentlich bis Ende Juni geht. Brest hat keine Kaufoption, das heißt, der BVB hat da mehr oder weniger alles in der eigenen Hand. Wahrscheinlich, das ist halt jetzt ein Sonderfall, da ist wahrscheinlich ein bisschen die Frage, wie das vertraglich geregelt ist, müsste man eine kleine Entschädigung an Brest zahlen, weil man ja dann den Leihvertrag um einen Monat kürzt. Aber andererseits hat Brest auch keine Spiele mehr in der Zeit. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch so ein Gentleman's Agreement hat, dass man den Spieler sogar kostenlos zurückholen kann, weil ja auch der Verein dann vielleicht noch einen Monat Gehalt spart, also Brest in dem Fall. Deswegen ist es für mich aber eigentlich schon fast ein No-Brainer, Coulibaly zurückzuholen, weil du dann einfach für die Club-WM schon einen Spieler mehr im Kader hast, auf einer Position, wo du halt einfach dünn besetzt bist. Ob er dann letztendlich zum Einsatz kommt, ist dann nochmal eine andere Frage. Coulibaly Statistiken in diesem Jahr lesen sich so lala. Auf der einen Seite 16 Einsätze sind nicht so viel, weil er eben auch zweimal verletzt war, ist einmal mit Beckenproblemen mehrere Wochen ausgefallen und dann nochmal jetzt aktuell auch mit Adduktorenbeschwerden. Also ist jetzt aktuell auch verletzt, deswegen ist auch noch nicht ganz klar, ob er zur Club-WM überhaupt wieder fit wäre. Auf der anderen Seite hat er aber 8 dieser 16 Einsätze auch in der Champions League gemacht und da unter anderem gegen Real Madrid und PSG gespielt, was jetzt ja für die Entwicklung eines jungen Innenverteidigers vermutlich nicht ganz so schlecht ist.
21 Jahre alt, also noch extrem jung. Marktwert liegt schon bei 9 Millionen. Was auch noch wichtig ist, sein Vertrag beim BVB läuft auch nur noch bis 2026. Also da müsste man in diesem Sommer eigentlich auch schon eine Lösung finden, langfristig gesehen. Also ob man ihn jetzt quasi abgibt und verkauft oder verlängert. Weil ich glaube nicht, dass man halt ihn ja ablösefrei ziehen lassen möchte 2026. Das ist, denke ich mal, logisch. Und was noch wichtig ist, ist nach oder neben Schlotterbeck der einzige Verteidiger, der Linksfuß ist.
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz unwichtig. Du hast jetzt eben Rami Benzebaini nicht genannt bei den Innenverteidigern. Das ist aber jetzt ja aktuell schon so durch die Dreierkette, dass er da häufig als linker Innenverteidiger agiert. Also den muss man wahrscheinlich dann schon auch noch mit da reinnehmen. Obwohl der natürlich aber, wenn Schlotterbeck fit ist, dann auch eher wieder als Linksverteidiger eingeplant werden dürfte.
Richtig. Dann gehen wir mal weiter zu Niklas Süle. 29 Jahre alt, Marktwert 8 Millionen. Hat, wie Schlotterbeck, jetzt eigentlich auch schon selbst häufig mit viel Verletzung zu kämpfen. Bislang nur 9 von 28 möglichen Bundesligaspielen absolviert, 835 Minuten auf dem Platz gestanden, davon auch nur 560 in der Bundesliga. Die Erwartungen an ihn konnte er überhaupt nicht erfüllen. Und da muss man auch mal sagen, wird halt im September 30, da ist es überhaupt fraglich, inwiefern der BVB auf lange Sicht mit ihm plant. Mhm. Es gab ja schon den ein oder anderen Nebenkriegsschauplatz mit Niklas Süle. Es ist jetzt in dieser Saison schon wieder besser geworden. Aber ja, spielerisch hängt er halt noch weit in den Erwartungen hinterher. Und denn da kann man sich schon fragen, macht Dortmund das? Vertrag läuft auch nur noch bis 2026. Möchte man ihn nochmal ein Jahr mit durchschleppen quasi? Setzt man viel auf ihn? Kann er die Erwartungen dann erfüllen? Also da ist noch ein sehr großes Fragezeichen in der Personalie Niklas Süle.
Vor allem auch vertraglich, weil er noch einen richtig dicken Vertrag hat. Das ist einer der Topverdiener beim BVB. Und Ich glaube auch, also ich hatte vorher mal mit einem BVB-Fan bei uns in der Redaktion auch gesprochen, der hatte mir dann auch nur eine kleine Einschätzung gegeben, was er glaubt, was im Sommer passiert. Und da hat er auch gesagt, dass Süle ein relativ wichtiges Thema ist im Sommer, weil, also ich kann es ja mal vorlesen, sein Zitat, er hat gesagt, Kovac hat zuletzt auf eine Dreierkette geswitcht und die hat sehr gut funktioniert. Das Spiel gegen Freiburg hat gezeigt, dass es auch ohne Schlotterbeck geht. Can und Anton sind ja aktuell eh die bevorzugten Lösungen und Benze Baini kann auf der linken Seite spielen. In der Hinterhand hat man noch einen Süle, der leistungstechnisch natürlich abfällt, aber die großen Aussetzer eher als Rechtsverteidiger hatte. Eng würde es dann erst bei einem weiteren Ausfall werden, dann müsste man entweder halt auf Namen wie Yannick Lührs zurückgreifen oder wieder auf Viererkette umstellen. Und in Bezug auf Süle hat er nochmal gesagt, es dürfte vieles von Süles Zukunft abhängen. Wenn er nicht weg will, wird es wohl eher ein aufstrebendes Talent, das sich hinten anstellt. Wenn er geht, könnte man aber auch mehr investieren, dann eben durch das fehlende, also durch das wegfallende Gehalt. Deswegen ist es auch auf die Kandidaten, die wir jetzt gleich nennen, dann durchaus immer wichtig, im Kopf zu behalten, dass je nachdem, was mit Süle passiert, dann auch noch unterschiedliche Kandidaten interessant werden könnten im Sommer.
Dann gehen wir weiter zu Waldemar Anton, 28 Jahre alt, Marktwert 18 Millionen, vor der Saison von Stuttgart gekommen. Und die Saison, die er bei Stuttgart hatte, die konnte er bis jetzt bei Dortmund auch noch nicht bestätigen. Ja, die Formkurve zeigt nach oben, aber ich denke mal, da hat man sich schon deutlich mehr versprochen.
Das auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass er halt aktuell noch mit einer der sichersten Kandidaten auf
die
nächste Jahr ist. Also ja, er wird sicherlich bleiben und sicherlich auch dann eine einigermaßen große Rolle spielen.
Richtig, das sollte jetzt nicht anders rüberkommen, keine Sorge. Und der letzte Kandidat, Philippe Manet, das Talent vom BVB, noch ohne Profieinsatz für die erste Mannschaft. Vertrag wurde im Januar aber erst langfristig verlängert bis 2028. Gab zuletzt mal ein loses, ganz, ganz loses Gerücht von Inter Mailand, von der Tuttospor, also jetzt auch nicht die seriöseste Quelle. Kommt vielleicht auch ein bisschen daher, ist gebürtiger Italiener und hat bei Sampdoria in der Jugend gespielt. Aber auch da, das ist vielleicht dieses aufstrebende Talent, was da in der Hinterhand ist. Aber da er noch gar keinen Einsatz für die Profimannschaft gemacht hat, kannst du da jetzt auch, also das kann halt sehr, sehr schnell sehr weit gehen und du sagen, perfekt, wir haben unseren Mann bereits jetzt in den eigenen Reihen, aber das ist die größte Unbekannte.
Genau, und deswegen würde ich ihn jetzt erstmal auch noch ausklammern, weil man da halt eben als gerade als Außenstehender halt aktuell noch schwer beurteilen kann, wie das dann da weitergeht. Lass uns mal, bevor wir jetzt gleich dann auf die, ich würde sagen, wir gehen gleich auf die Kandidaten, oder hast du noch vorher was?
Es gibt noch zwei Gerüchte gleich, die es im Winter gab, auf die man kurz schauen kann, aber
dann mache ich auch erstmal ein in Anführungsstrichen Gerücht, weil du hast mich eben ein bisschen ausgelacht vor der Folge, als ich das angesprochen habe, aber es ist tatsächlich ein Thema auch im Forum gewesen schon, dass ja ein gewisser Mats Hummels im Sommer seine Karriere beendet. Und da hat unter anderem TM-User C-Lizenz auf einen wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag eines anderen BVB-Fans geantwortet. So blöde fände ich die Idee gar nicht, Mats als Innenverteidiger für 6 Monate nochmal zu beschäftigen. Dann bekommt er hier auch einen verdienten ordentlichen Abschied und nicht nur so durch die Hintertür. So, da wollte ich wenigstens einmal kurz drauf eingehen. Ich halte es auch für absolut nicht realistisch, weil Mats Hummels hat natürlich in der letzten Woche angekündigt, dass er im Sommer seine Karriere beenden will. Und es gäbe natürlich theoretisch die Option, ihn jetzt für die Club-WM nochmal zu holen. Dann könnte er trotzdem im Sommer seine Karriere beenden, aber er würde im BVB-Trikot seine Karriere beenden. Realistisch ist das halt aber eigentlich nicht. Wir beide haben gleich gesagt, okay, das ist maximal, wenn überhaupt, 5% Wahrscheinlichkeit. Trotzdem anmerken wollte ich es immerhin mal. Ich glaube, als BVB-Fan ist das schon eine ziemlich schöne Vorstellung, dann Hummels nochmal dann bei so einem großen Turnier im BVB-Trikot zu sehen. Aber ich glaube, da können wir relativ schnell einen Haken dran machen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, ich kann es natürlich als BVB-Fan auf eine gewisse Art und Weise verstehen, dass man da ein bisschen träumt. Aber ja, die Träumerei, glaube ich, das bleibt eine ganz große Träumerei.
Wenn sie hätten weitermachen wollen, dann hätten sie letzten Sommer sich gar nicht erst verabschiedet. Ich glaube, dann hätte man da schon gesagt, okay, wir machen weiter.
Genau, dann bevor wir zu unseren Kandidaten kommen, nochmal kurz die zwei Gerüchte, die es im Winter einmal gab, für euch vorgestellt. Aaron Anselmino, 19 Jahre, Marktwert 8 Millionen, ist aktuell bis 2031 bei Chelsea unter Vertrag, noch ohne Einsatz für die erste Mannschaft der Blues. Chelsea hat 2024 16,5 Millionen Euro gezahlt. Das war jetzt auch keine sonderlich seriöse Quelle und es gab nur diese eine Meldung. Und der zweite Kandidat wäre Gonzalo Inacio, 23, Marktwert 45 Millionen Euro. Steht bis 2027 bei Sporting Lissabon unter Vertrag. Da gab es im Winter einen Bericht von dem Kollegen Florian Plettenberg, wonach der BVB die Situation ganz genau beobachten soll. Es ging damals um eine mögliche Ablöse von 35 Millionen Euro plus Boni. Ist ein Linksfuß, kann auch Linksverteidiger spielen. Aber wie gesagt, da hat sich im Winter nichts getan und seitdem gab es auch keine einzige neue Meldung mehr dazu.
Ja, ich glaube, das sind auch beides zwei Kandidaten. Also gerade Inacio wäre halt schon dieses oberste Regal, wo wir dann schon davon sprechen müssten, dass dann wahrscheinlich Süle eigentlich gehen müsste, damit man das finanzieren kann. Auch, ich glaube, das können wir jetzt am Anfang auch einmal noch kurz thematisieren, wie sieht das BVB-Budget überhaupt aus?
Habe ich direkt auch da geschrieben.
Also ich würde mal davon ausgehen, dass ein Kobel geht, weil man ja schon mit Dian Ramay auch einen neuen Keeper in der Hinterhand hat.
Wenn man sich nicht für die Champions League qualifiziert.
Boah, auch dann könnte ich mir vorstellen, dass Kobel geht.
Weil Ramay schon auch, die Wahrscheinlichkeit ist eine andere, klar, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn sie dass das, Dortmund glaube ich schon, dass sie es versuchen werden, ihn zu halten. Es wäre blöd, es nicht zu machen. Aber sollten sie sich qualifizieren, sehe ich die Chancen noch ein bisschen besser, als wenn sie sich nicht qualifizieren. Aber trotzdem die Möglichkeit besteht, dass er geht.
Ich gehe sogar in eine ganz andere Richtung und sage, es wäre blöd, ihn zu halten.
Weil du
das Geld brauchst. Du hast mit Ramay einen Kandidaten in der Hinterhand schon verpflichtet, der kommt und der auch
wenn man so sieht,
Qualität schon hat. Und du das Geld einfach für andere Positionen deutlich mehr brauchst als im Tor. Aber genau, und dann auch noch Jamie Gittens, da gab es jetzt ja diese Woche neue Berichte, dass er wirklich auch seinen Wechselwunsch richtig hinterlegt hat. Das heißt, da kann man auch nochmal mit ordentlicher Ablösesumme planen, wenn er den Verein verlassen sollte. Das heißt, es ist schon durchaus Geld vorhanden, um auch einen Spieler in diesem Regal wie Inacio zu verpflichten, der dann durchaus seine 30, 40 Millionen Euro Ablöse kosten würde.
Man muss dann halt nur hoffen, dass man sich für die Champions League qualifiziert und diese Transferausgaben reinvestieren kann, weil wenn man sich nicht für die Champions League qualifiziert, musst du wahrscheinlich mit den Transferausgaben oder mit den Transfereinnahmen in dem Moment die fehlenden Champions League Einnahmen refinanzieren und dann fällt das Transferbudget wieder geringer aus. Unabhängig davon, bevor wir jetzt zu unserem Namen kommen, wir haben jetzt ja den Kader oder die Innenverteidiger für die kommenden Saison genannt. Würdest du denn einen Innenverteidiger holen oder würdest du zwei Innenverteidiger holen? Das finde ich, steht nämlich auch noch mal ein bisschen zur Debatte.
Ja, es kommt halt, also erstmal wie gesagt, ne, wenn Süle geht, dann auf jeden Fall zwei.
Was würdest du denn mit Süle machen?
Ja, aus meiner Sicht verkaufen, aber das ist halt die Frage mit
ob's
dem Gehalt.
Ja.
Das hatten wir bei Bayern auch Ewigkeiten mit Goretzka, Coman, die halt einfach dicke Verträge haben. Und dann musst du irgendwann so geringe Ablösesummen theoretisch in Kauf nehmen, um den Spieler loszuwerden, dass es sich schon wieder nicht mehr lohnt, finanziell gesehen. Also dann ist halt die Frage, natürlich verramschen willst du ihn auch nicht und dann kannst du ihn lieber noch ein Jahr im Kader behalten. Also, aber wenn es nach mir gehen würde, auf jeden Fall verkaufen, ja.
Ja, ich sag sogar, unabhängig davon, ob du Süle verkaufst oder nicht, musst du zwei Innenverteidiger holen.
Okay, das heißt aber, du würdest Emre Can dann aber ganz klar als Sechser einplanen und nicht in der Innenverteidigung, weil aktuell Kovac lässt ihn ja schon regelmäßig in der Innenverteidigung spielen und da zeigt er jetzt ja auch wieder deutlich bessere Leistung als auf der Sechs.
Ja, nichtsdestotrotz würde ich trotzdem gelernte Innenverteidiger.
Weil für mich ist das nämlich auch da. Vielleicht ist das jetzt gleich die Überleitung, wenn du nichts mehr hast, zu meinem ersten Kandidaten, weil das nämlich auch so eine Hybridlösung ist, ähnlich wie Can. Da könnte man dann eben auch, je nachdem, gegen welchen Gegner es auch geht, zum Beispiel dann auch Can als Innenverteidiger spielen lassen und diesen Spieler dann als Sechser. Und zwar sprechen wir von Edson Álvarez. Ist ein bekannter Name in Dortmund, wurde 2023 schon mal sehr, sehr konkret als Bellingham-Ersatz genannt, eben als Sechser dann. Damals spielte er noch bei Ajax Amsterdam. Ist mittlerweile bei West Ham United, die sind damals dann dem BVB dazwischen gegrätscht und haben 38 Millionen Euro für ihn gezahlt. Er ist da jetzt nicht so wirklich gesetzt und gilt als Verkaufskandidat. Und das könnte jetzt in diesem Sommer, da gab es jetzt auch schon konkrete Berichte, wieder eine neue Chance für den BVB sein, den Spieler zu verpflichten. Einmal noch kurz, er selbst hatte damals schon gesagt, Borussia Dortmund war eine ziemlich konkrete Option. Am Ende ist es nicht dazu gekommen, aber ja, es gab große Bemühungen von ihm, einschließlich Besuchen in Amsterdam, um meine Familie zu treffen. Also der Spieler selbst hat auch schon das Interesse durchaus gehabt, zum BVB zu wechseln. Jetzt könnte es, wie gesagt, dann mit zwei Jahren Verspätung dazu kommen. In England hat er jetzt in diesem Jahr 19 Mal in der Startelf gestanden, in 31 Spielen. Sein Marktwert ist im Winter leicht gefallen, von 35 auf 30 Millionen. Das heißt, er ist jetzt da aktuell nicht mehr so gesetzt, dass man sagen müsste, okay, der BVB hätte keine Chance, ihn zu verpflichten. Aber ich denke, es steht trotzdem noch außer Frage, dass er genug Qualität hat, um beim BVB auch Stammspieler zu sein. Die mexikanische Zeitung, also er ist Mexikaner, deswegen ist die Quelle da durchaus dann auch vertrauenswürdig. El Universal hat gesagt, dass er ja einerseits ein möglicher Verkaufskandidat für den Sommer ist und eben auch der BVB wieder Interesse hat. Die WAZ ist natürlich beim BVB sehr nah dran, hat dann ebenfalls bestätigt, dass der BVB erneut ein Auge drauf hat. Auch die AS Monaco soll aber dran sein.
Finde ich keinen schlechten Kandidaten.
Es ist die Frage halt Hybridlösung.
Es hat natürlich seinen Charme, ist immer das Ding, es hat natürlich immer Vor- und Nachteile, die ganze Sache. Ob du dann jetzt klassisch nur einen IV haben möchtest oder jemanden, der im Zweifelsfall beides kann.
Ich finde halt, wenn wir uns den Kader im Sommer angucken und über die IV-Position hinaus gucken, das hatten wir im letzten Jahr auch schon und es gab dieses Jahr keine wirkliche Lösung dafür, dass die 6 ja eigentlich immer noch das große Problem beim BVB ist. Pascal Groß ist dieser Spielgestalter. Ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen mehr erhofft, auch wenn da die Leistungskurve in den letzten Wochen wieder ein bisschen nach oben gezeigt hat. Aber so dieser Typ Abräumer auf der 6 fehlt ja immer noch. Und das wäre halt Álvarez. Deswegen finde ich die Idee, Álvarez zu verpflichten und erstmal größtenteils auch für die Innenverteidigung einzuplanen, solange Schlotterbeck ausfällt und ihn dann eben, sobald Schlotterbeck wieder zurück ist und du genug Personal in der Innenverteidigung hast, ihn dann eben als klare Säule im Mittelfeldzentrum zu etablieren, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
Dann gehe ich mal mit meinem Spieler, der marktwerttechnisch im obersten Regal ist, von dem, was ich sage, das ist irgendwie möglich. Und zwar Antonio Silva, 21 Jahre, Marktwert 32 Millionen, derzeit bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Meiner Meinung nach ein sehr, 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 sehr interessanter Spieler. Trotz seines jungen Alters bereits mit sehr, sehr viel Erfahrung in der Champions League, in der Nationalmannschaft. 3 Jahre bei Benfica, hat schon Europameisterschaft gespielt, eine Weltmeisterschaft mit Portugal. Sehr, sehr Kopfball- und Zweikampfstark. Die Spieleröffnung ist jetzt in Ordnung. Jetzt nicht, dass man sie so hervorheben muss, aber sie ist in Ordnung. Er hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen. Das ist jetzt natürlich erstmal super abschreckend. Aber ich habe da nochmal mit unserem Portugal-Experten gefragt und er meinte, Benfica ist da wahrscheinlich bereit, ab 40 Millionen ihn sozusagen ziehen zu lassen. Hängt aber auch von der Personalie Otamendi ab, ob der nochmal ein Jahr dranhängt oder nicht. Das ist jetzt natürlich oberstes Regal, weiß ich auch. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wahrscheinlich.
Das wäre, ganz kurz, das wäre Rekordeinkauf für Dortmund. Ne? Also genau, Dortmund hat noch nie 40 Millionen für einen Spieler.
35 Millionen bis jetzt ausgegeben für Dembélé und das ist eigentlich ja auch nur der Fall, weil aufgrund der Weiterverkaufsklausel der Preis an Stade Rennes gestiegen ist. Sonst wäre es Sebastian Haller für 31 Millionen von Ajax gewesen. Man muss aber auch sagen, heutzutage musst du halt bereits irgendwann in die Region gehen, um gute Spieler mit einer guten Qualität zu bekommen. Weiß ich auch, das ist jetzt, habe ich auch gerade gesagt, absolutes oberstes Regal. Ich bin mal so die Marktwerte durchgegangen, wertvollste Innenverteidiger der Welt und dann musst du halt runtergehen auf 35, 30 Millionen. Das darüber ist nicht darstellbar, das ist logisch. Ich finde einfach nur aufgrund der Erfahrung, des Alters, ein Spieler, der super interessant ist und der jetzt zuletzt auch so eine kleine Formwelle hatte. Der war ja schon mal, ich sag mal, vor 1,5 Jahren richtig im Peak. Da waren alle Top-Vereine interessiert. Und das ist jetzt so ein bisschen abgeflaut. Und das, finde ich, könnte eine Chance sein für Dortmund.
Das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass du das sagst. Weil ich habe auch gerade, als du den Namen gesagt hast, habe ich auch direkt gedacht, boah, okay, krass, das ist eigentlich doch viel zu, also so, zu hoch für den BVB, weil da ja wirklich alle Vereine schon dran waren vor 1-2 Jahren. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, ihn in den letzten 1-2 Jahren dann ein bisschen aus dem Auge verloren. Und
es geht halt gerade ein bisschen runter.
Ja, genau. Das könnte durchaus eine Option sein, für den BVB da eine Chance zu haben. Trotzdem glaube ich aber, da wäre Grundvoraussetzung auf jeden Fall Champions League, weil der würde nicht kommen, wenn Dortmund Euroleague oder sogar gar nicht im
europäischen Geschäft spielt. Ist mein unwahrscheinlichster Kandidat.
Genau.
Aber ansonsten, irgendwie den, also, den ich am meisten feiern.
Wenn das realisierbar ist und Dortmund Champions League spielt, dann ist das, glaube ich, auch ein Spieler, den jeder BVB-Fan sofort unterschreiben würde.
Du darfst weitermachen. Wir wechseln uns ab. Oder vielleicht haben wir auch, das Gute ist, nur mal für euch, wir wissen nicht, was der andere aufgeschrieben hat. Also es kann sein, dass wir die gleichen Namen haben.
Mein nächster Kandidat ist auf jeden Fall deutlich weiter unten, was die Kategorie angeht. Und ist auch ein Spieler, wo ich glaube, dass viele BVB-Fans auch eher abgeschreckt sein würden. Es ist auch nicht meine persönlich favorisierte Lösung, aber ein durchaus realistischer Kandidat, wie ich finde. Und zwar rede ich von Amel Bella-Kotschap. War ja auch schon mal Thema in Dortmund. Im Sommer 2023 soll man sich sogar schon einig gewesen sein. Dann ging es aber dann doch zur PSV Eindhoven. Da hat er dann so gut wie gar nicht gespielt, auch nach der Rückkehr zu Southampton dann wieder so gut wie gar nicht. Er hat in dieser Saison gerade mal 5 Einsätze in der Premier League. Southampton steht ja auch schon als Absteiger fest, das heißt, auch das spricht nicht unbedingt für ihn, dass er sich gegen die Innenverteidigung, die ja anscheinend nicht so wirklich gut performt, nicht durchsetzen konnte. Dann ein weiteres Minusargument ist, im letzten Sommer scheiterte der Wechsel zur TSG Hoffenheim an Herzproblemen. Das heißt, du hast auch noch diese Unbekannte dabei, dass du nicht so wirklich weißt, wieso, also was da passiert.
Ich glaub, wenn ich unterbrechen darf, ich finde es gut, dass du selber schon anteaserst die ganzen schlechten Sachen.
Ich wollte es auch nur, also ich sage ja auch, es ist nicht meine favorisierte Lösung, aber es ist trotzdem ein Kandidat, der, glaube ich, interessant werden könnte, wenn wir auch das, was unser Kollege gesagt hat, wenn Süle zum Beispiel bleibt und man vielleicht gar nicht so dieses große Geld für einen Innenverteidiger ausgeben möchte oder zum Beispiel auch die europäischen Plätze verpasst und deswegen dann auch gar nicht mal so viel Geld zur Verfügung hat, könnte das, glaube ich, eine relativ preiswerte Variante sein mit relativ viel Potenzial nach oben, weil jetzt die Pro-Argumente, Bella-Kotschap war ja schon Nationalspieler, 2022 2 Länderspiele gemacht, sein Marktwert lag damals bei 20 Millionen Euro und ist, ähnlich auch wie du es jetzt bei Silva gesagt hast, ist halt eben in den letzten Jahren ein bisschen gefallen und deswegen ist er auf jeden Fall deutlich preiswerter. So, es wäre halt aber ein Risikotransfer, bei dem man nicht so wirklich wüsste, was man bekommt, weil eben auch die Herzproblematik, das ist natürlich dann immer auch ein großes Risiko, was man da eingeht. Es könnte sich aber mit einem ganz großen es könnte sich auszahlen, weil dieser Spieler eben unbestritten Potenzial hat und wenn die Leistungskurve dann eben auch wieder nach oben geht in Dortmund, vielleicht in einem Umfeld, wo er auch besser klarkommt als im Ausland, wo es jetzt ja aktuell anscheinend nicht so gut funktioniert hat, dann könnte das durchaus sein. Und Vertragsende 2026 ist nochmal ein Argument für einen geringeren Preis. Southampton ist abgestiegen, müssen wahrscheinlich auch zumindest ein paar Spieler verkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass die Ablösesumme da nochmal deutlich unter dem Marktwert von 12 Millionen Euro liegen würde. Und dann wäre das für einen ehemaligen Nationalspieler, der immer noch jung ist, durchaus auch eine Investition, die sich auszahlen könnte.
Hättest du mir das Gerücht vor 2 Jahren oder 1,5 genannt, hätte ich gesagt, machen zu 100%. Jetzt, wie du es auch schon angeteasert hast, Man ist natürlich ein bisschen abwartender, ein bisschen zurückhaltender aufgrund der ganzen letzten News. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Spieler, der schon seine Leistung gezeigt hat und weiß, was für ein Potenzial, oder da weiß man, zu was er imstande ist, wenn er an seinen Leistungspeak kommen könnte.
Ja.
Das könnte ein Stil sein, es könnte aber halt auch weiter halt nach unten gehen. Also
das Problem ist halt, in Dortmund hast du genug dieser Fälle, wo du immer so das Gefühl hast, ja, du weißt nicht so richtig, was du bekommst. Und was man in Dortmund, glaube ich, gerade braucht, ist halt Sicherheit und konstante Leistung. Und das ist halt bei Bella Kotschap nicht gegeben. Deswegen wäre er wahrscheinlich dann eher einer für Kaderplatz 4, 5 in der Innenverteidigung und dann eben mit der Option, sich irgendwann mal durchzusetzen, als jetzt dann ein Spieler, der, dem man dann schon im nächsten Jahr dann den, die Rolle als Schlotterbeck-Ersatz zutraut.
Du hast von einer preiswerten Variante gesprochen, dann gehe ich jetzt auch mal zu meiner günstigsten Variante, mhm, oder vermeintlich günstigsten Variante, und zwar Olivier Boschaly,
mhm,
27 Jahre alt, aktuell bei PSV Eindhoven unter Vertrag, Marktwert 23 Millionen, klingt jetzt natürlich teuer, aber sein Vertrag läuft im Sommer aus und er hat schon entschieden, nicht bei PSV Eindhoven zu bleiben, also dementsprechend wäre er ablösefrei zu haben. Von den Verantwortlichen wird er schon als einer der besten Fußballer in der Eredivisie bezeichnet, ist ebenfalls Linksfuß, hat einen guten Spielaufbau, schon 5 Vorlagen als Innenverteidiger, das spricht, glaube ich, auch dafür. Gab bereits Spekulationen über ein Interesse von Dortmund in der Vergangenheit, also da gab es zumindest mal schon eine leichte Connection. Und das ist jetzt auch einer, im Gegensatz zu den anderen Kandidaten, die wir jetzt vorgestellt haben, die auch vermeintlich meistens jünger gewesen wären. Er ist 27, der hat schon einen Haufen Erfahrung mitgebracht. Und das ist auch jemand, wo man mal auch sagen muss, vielleicht Voraussetzung, die du dafür haben musst, ist Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb mindestens, der dann den nächsten Schritt gehen könnte und sagt, okay, ich möchte jetzt aus der Eredivisie raus in eine Top-Liga, und dann finde ich, ist das so ein Transfer, den der BVB mal wieder tätigen könnte.
Ich finde es insofern interessant, als dass es ein Spielertyp ist, der ja schon auch bekannt dafür ist, halt einen sehr guten Spielaufbau zu haben, und das ist beim BVB ja immer wieder ein Thema. Also dieses Thema Spielaufbau, Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, so, das ist ja so ein Thema, was den BVB eigentlich seit Jahren begleitet und wo man immer wieder sich wünscht, mal wieder einen Spieler zu haben, der halt von hinten raus richtig schön das Spiel gestalten kann. Deswegen allein schon, und natürlich klar, ablösefrei ist nochmal, da kommt natürlich immer Handgeld und dann dementsprechend klar, Gehalt obendrauf.
Der ist nicht, nur weil ablösefrei ist, kostet er nichts, so, das ist klar, aber es ist noch natürlich preiswert, als wenn du nochmal eine Ablöse zahlen müsstest.
Ich könnte mir tatsächlich auch sogar vorstellen bei Boschaly, dass er auch kommen würde, wenn sie die Champions League verpassen.
Ich sag, Euroleague wird er noch machen,
ja.
Conference League und halt, oder gar nichts, weiß ich nicht.
Er hat jetzt halt jahrelang in der Eredivisie gespielt, ich kann mir schon vorstellen, klar, in seinem Alter mit 27 ist wahrscheinlich dann jetzt der Wechselzeitpunkt, wo du den größten Schritt machen kannst.
Ja.
Aber trotzdem ist es ja jetzt auch kein Spieler, wo jetzt, also den jetzt die Top-Clubs jagen, die internationalen.
Also klar, vor allem auch da ging es im Marktwert zuletzt, im letzten Update, um 4 Millionen runter.
Genau,
das ist jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Schritt.
Ja, man hatte bei ihm immer so das Gefühl, er hat den Wechselzeitpunkt schon verpasst. Und jetzt im Sommer, wenn er dann ablösefrei ist, muss dieser Wechsel dann sitzen.
Ja.
Ja, ich glaube, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass er dann auch ein Spieler ist, der sagt, er will jetzt nicht zu einem zu großen Verein gehen, um dann da auf der Bank zu sitzen, weil jetzt ja gerade so in seiner Prime man schon spielen will. Und ich glaube, das könnte ein Argument sein pro BVB. Finde ich auf jeden Fall auch nicht unwahrscheinlich, ja, hast du?
Wie viel hast du denn noch?
Ich hätte noch 2.
Dann würde ich sonst einfach sagen, mache ich mit einem direkt weiter, weil ich habe noch 3.
Okay.
Du warst schon in der Premier League.
Ja.
Und ich würde da auch mal nochmal zurückkehren. Und zwar zum FC Chelsea.
Ui. Das hört sich erstmal teuer an, aber
es hört sich teuer an.
Spieler, die sie verleihen wollen.
Richtig. Und die haben ja gefühlt 35 Innenverteidiger im Kader, mhm, von denen sie wahrscheinlich auch einfach 30 abgeben könnten. Die Rede ist von Benoit Badiachil.
Mhm.
24, Marktwert 25 Millionen, steht noch bis 2030 bei Chelsea unter Vertrag. Beziehungen zu Chelsea sind eigentlich gut. Gab ja schon viele Transfers zwischen den beiden. Jetzt zuletzt ja die Leihe von Chukwu Emeka. Ebenfalls Linksfuß, starkes Zweikampfverhalten, gutes Tempo für den Innenverteidiger. Und meiner Meinung nach ein richtig, richtig ekliger Gegenspieler. Also hätte ich gar keinen Bock drauf als Stürmer, weil der auch irgendwie mal zieht und zerrt. Und was, finde ich, für einen Wechsel sprechen könnte, ist, dass er bei Chelsea einfach so gut wie gar keine Rolle spielt. Spielt in, eigentlich nur in der Conference League, in der Liga bisher nur 5-mal zum Einsatz gekommen, 333 Minuten. Gegen Arsenal hat er einmal Startelf gespielt, aber das war auch das einzige Mal gefühlt in den letzten 10 Spielen, dass da überhaupt noch was gekommen ist. Und sonst nur Conference League. Zählt jetzt ja schon mit 24 zu den Älteren bei Chelsea, wenn man das so sagen kann.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, der Kader, also der Altersdurchschnitt im Kader ist 23,7 und mit 24 liegt er halt schon über dem Schnitt. Also
ja,
das ist wirklich schon so, dass man sagen kann, okay, seine Zeit bei Chelsea ist jetzt eigentlich schon fast vorbei, er hat die Chance verpasst, sich durchzusetzen und jetzt muss er langsam weg.
So hart es klingt, aber genau das ist halt der große Pluspunkt für den BVB eventuell.
Ja,
Chelsea hat schon mal eine ordentliche Ablöse für ihn bezahlt, keine Frage, aber auch da absteigender Ast. Chelsea hat den Fokus ganz, ganz klar auf anderen Spielern auf der Position, und dann sage ich, das ist ein Spieler, der super hohes Potenzial hat, und wenn man dem Selbstvertrauen schenkt, wenn man dem das Vertrauen schenkt, so sagt, hier, du bist jetzt mein Mann in der IV, dann ist das, finde ich, ein bockstarker Innenverteidiger, ja, den du auf jeden Fall wieder aufbauen kannst und wo man meiner Meinung nach, glaube ich, auch jetzt nicht so super, super viel bezahlen muss.
Finde ich auch interessant. Also ich weiß nicht, ob du schon gesagt hattest, 38 Millionen hat Chelsea damals gezahlt an Monaco. Das war halt eben dann vor, ja, das war im Winter 23, also vor 2,5 Jahren. Mittlerweile ist der Marktwert auf 25 Millionen Euro gesunken. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass in dem
Vielleicht sogar ein bisschen weniger.
Ja, das in dem Bereich.
Oder du leihst ihn erstmal, ist ja, wäre ja auch möglich.
Leih mit Kaufoption dann vielleicht, ja, weil Chelsea halt auch immer gerne noch irgendwie das Heft des Handels in der Hand hat, hat man so das Gefühl, wenn man dann eine Kaufoption mit irgendwie Rückkaufklausel vereinbaren kann. Ich glaube, das könnte schon so ein Transfermodell sein, was da passt. Finde ich durchaus interessant, aber ist wahrscheinlich auch ein Spieler, den viele andere Vereine auf dem Zettel haben werden, weil er, wie gesagt, bei Chelsea eher, ja, schon wieder vor der Tür steht.
Was natürlich klar ist, wenn man in der Premier League spielt, dann hat er halt vor allem auch da noch einen unfassbaren Markt.
Ja. Und häufig ist es leider auch so, dass Spieler, die da spielen, dann ja auch immer gerne eher da bleiben wollen und dann nicht wieder in eine andere Liga gehen, in eine vermeintlich schlechtere Liga gehen wollen. Ja, ist, aber finde ich es auch ein sehr interessanter Kandidat. Ich würde mal zu meiner Option 3 gehen.
Ja.
Und zwar kommen wir da jetzt zu dem Kandidaten, den auch unser BVB-Fan aus der Redaktion vorgeschlagen hat. Ich will da jetzt mich nicht mit fremden Federn schmücken. Und zwar hat er gesagt, ich würde Joel Ordon jetzt holen, beziehungsweise einen Spieler in dieser Kategorie. Durch das Interesse aus England könnte man aber auch schon preistechnisch zu spät dran sein. Damit holst du einen potenziellen Stammspieler für die Zukunft, der aber sicher auch noch etwas Entwicklungspotenzial hat und nicht sofort auf einen Stammplatz pocht. So, Joel Ordon jetzt ist Innenverteidiger vom FC Brügge, 20 Jahre alt, hat einen Vertrag bis 2028 dort und ist in diesem Jahr so ein bisschen der Senkrechtstarter in Brügge, hat seinen Marktwert von 6 auf 27 Millionen Euro gesteigert in dieser Saison, hat ja auch am Anfang der Saison im ersten Champions-League-Spiel schon gegen Dortmund gespielt, das heißt, die Dortmunder kennen ihn durchaus auch schon, ist ecuadorianischer Nationalspieler und ist wirklich eine absolute Maschine. Also wenn man sich den so anguckt, das ist wirklich Zweikampfmonster und trotzdem aber auch eine ganz gute Ballbehandlung. Unser Area-Manager aus Belgien hat jetzt beim letzten Marktwert-Update, als es für Ordon jetzt dann auch wieder deutlich nach oben ging, gesagt, es besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass er in diesem Sommer für mindestens 30 Millionen Euro in die Premier League wechseln wird. Ordon jetzt ist eine Maschine, er ist mental sehr stark und besonders gut in seiner Zweikampfführung. Also wenn das schon unser Area-Manager sagt, dass es da sehr stark nach Premier League aussieht, ist das, würde ich sagen, eine Option, die eher unwahrscheinlich ist, wo man wahrscheinlich eher schon im letzten Sommer hätte agieren müssen, als der Marktwert noch. Das ist eigentlich so diese Art von BVB-Transfers, die wir uns ja eigentlich immer wünschen, schon ein Jahr vor den Premier League-Clubs das Auge drauf zu haben und nicht erst dann, wenn alle Clubs dran sind, weil das war eigentlich immer die große Stärke vom BVB. Wahrscheinlich ist es dann dieses Jahr schon ein bisschen zu spät für diesen Spieler.
Ich saß in den Vorbereitungen hier mit dem geschätzten Kollegen Tobias Kröger und da ist auch der Name gefallen. Und da haben wir halt auch beide gesagt, ja, aber das sieht doch so heftig nach Premier League aus.
Ja.
Und deshalb habe ich ihn nicht aufgeschrieben. Aber ich war kurz davor, ihn auch
gut.
Rein vom Papier her, wenn man jetzt die Premier League-Gerüchte ausklammert, sage ich auch, das ist einer, um den muss sich Dortmund bemühen.
Mhm.
Aber ich halte es halt leider für sehr unrealistisch jetzt.
Was halt der Vorteil wäre, wie gesagt, wenn die Premier League-Clubs nicht interessiert wären, aus der belgischen Liga brauchst du jetzt keine astronomischen Summen zahlen. Ja. Da reichen meistens eben genau diese marktwertgerechten 27, 30 Millionen. Das wäre dann wahrscheinlich schon aber trotzdem auch eine Investition, die sich noch auszahlen könnte in der Zukunft. Aber dafür müssten halt die Premier League-Vereine wegbleiben.
Dann gehe ich mal zu meinem vierten Kandidaten. Ich war bei einem Premier League Reservisten und da bleibe ich auch. Wir bleiben auch in London.
Mhm.
Wir gehen nur von den Blues zu den Gunners.
Mhm.
Jakub Kivior, 25 Jahre alt, Marktwert 22 Millionen, auch Linksfuß. Ihr merkt, ich habe mich vermehrt auf Linksfüße.
Jetzt ist ja auch schlau, wenn wir über Schlotterbeck-Ersatz reden, macht es natürlich Sinn.
Ist bei Arsenal nur Reservist und spielt eigentlich nur, wenn alle anderen Spieler verletzt sind oder halt super viel rotiert wird. In der Premier League 10 Spiele, 487 Minuten, in der Champions League sogar 7 Spiele, 500 Minuten, jetzt ja auch gegen Real Madrid gespielt. Und ich finde mit Sicherheit jemand, den man überzeugen könnte zu wechseln, wenn man sagt, du bist bei uns Stammspieler. Und ich finde, er muss, wenn er den nächsten Schritt gehen möchte, den Verein wechseln. Weil ich glaube nicht, dass er das bei Arsenal macht. Weil dafür haben sie ihn jetzt auch schon zu lange und er ist zu lange Reservist, dass dann halt auch im Nachgang noch weitere Verteidiger geholt wurden, die ihm dann trotzdem wieder vor die Nase gesetzt wurden, obwohl man auch Abgänge in der Verteidigung hatte, dass ich nicht glaube, dass man langfristig auf diesen Spieler setzt und dann könnte das eventuell eine Chance sein für Dortmund, um zu sagen, hier guck mal, bei uns könntest du aber. Ist wie gesagt meiner Meinung nach vielleicht ein Ticken unwahrscheinlicher als Badiashile, aber auch einer, wo man sagt, wenn man da mit dem richtigen Worten quasi auf den Verein und auf den Spieler zukommt, dann könnte es da vielleicht eine Möglichkeit geben, ihn von London, von den Gunners loszueisen.
Ja, ich finde es immer super schwierig bei solchen Spielern. Also ich würde da auch nochmal unterscheiden zwischen zum Beispiel Badiashile, der bei Chelsea ja wirklich einer von, du hast es eben gesagt, 35 Innenverteidigern ist.
Ja.
bei Arsenal sieht das halt ein bisschen anders aus. Da gibt es jetzt nicht so diese breite Masse. Er ist da jetzt nicht gesetzt, aber durchaus halt ein wichtiger Spieler im Kader. Also ich meine, mit 500 Minuten in der Champions League jetzt auch, du hast es gesagt, im Viertelfinale so gegen Real Madrid zu spielen, da bist du schon mehr als ein richtiger Reservist. Und dann ist es halt immer, hängt es immer, finde ich, ein bisschen vom Spieler ab. Wenn der Spieler bereit ist, diese Rolle weiterhin auszuführen, dann wird der Verein, glaube ich, auch nicht sagen, wir wollen ihn abgeben, weil er ja als Ergänzungsspieler dann schon auch eine richtig wichtige Rolle noch einnimmt.
Genau, wie du meinst, es kommt halt darauf an, was will er.
Genau.
Wenn er sich mit der Rolle zu 100% identifiziert und sagt, ich bin super gerne bei Arsenal und kriege halt jedes vierte Spiel und ich bin damit fein.
Solche Spieler gibt es ja, die das dann super finden, eben, halt bei genau. einem Top-Club halt dann der 13., 14. Mann genau. zu sein.
Dann hast du halt keine Chance genau. als Borussia Dortmund. Aber wenn er sagt, ja, eigentlich hätte ich Bock jetzt nochmal den richtig nächsten Schritt zu machen, ich möchte Stammspieler sein und im Normalfall hat man bei Borussia Dortmund ja auch die Chance, international zu spielen. Und man muss ja schon sagen, gerade international hat man sich ja schon einen Namen gemacht. Die waren letztes Jahr im Champions League-Finale, haben da knapp gegen Real verloren, sind jetzt wieder im Champions League-Viertelfinale. Also man hat da schon ja ein Ansehen entwickelt, sodass man sagen könnte, das ist jetzt kein No-Name-Club, sondern auch international gesehen schon ein Club, wo man sagt, da kann man schon mal den nächsten Schritt nochmal gehen.
Auf jeden Fall. Aber das ist halt, wie du es jetzt gesagt hast, dann auch wieder ein Spieler, den man auf jeden Fall nur dann kriegen würde, wenn man selbst Champions League spielt.
Ja.
Europa League braucht man, glaube ich, da gar nicht erst anfragen. Aber ansonsten, also ja, wenn der Spieler Lust hat, würde ich auch sagen, aus BVB-Sicht auf jeden Fall eintüten. Meine vierte Option wäre jetzt dann wieder, was den Verein angeht, ein Spieler, der den nächsten Schritt zum BVB machen könnte und was ich dann auch dementsprechend als wahrscheinlicher einschätzen würde. Und zwar spreche ich von Crislaw Matsima vom FC Augsburg. Du grinst schon, hast du ihn auch auf der Liste?
Ich habe ihn ja aufgeschrieben, aber das kann ich auch vorwegnehmen. Mein Abschlusssatz war, wenn man sich die Vergangenheit angeschaut hat, muss man eigentlich nur nach guten Innenverteidigungen in der Bundesliga schauen. Und da habe ich drei Namen aufgeschrieben, Jonathan Tah ablösefrei, Konstantinos Kouliriakis und Crislaw Matsima.
Ja, ist tatsächlich so, dass ich auch überlegt habe, ob es schon wieder zu obvious ist, weil der BVB halt einfach immer nach Innenverteidigern aus der Bundesliga guckt. Aber das wäre, ich habe es sogar auch aufgeschrieben, es wäre ein deutlich anderer Transfer als zum Beispiel ein Waldemar Anton, weil es halt ein 22-jähriger Franzose ist, der halt jetzt gerade seine erste richtig starke Saison spielt international. Und das wäre halt irgendwie was anderes, als dann jetzt einen Anton zu verpflichten, der schon Ende 20 ist oder Anfang 30. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt genau er ist.
28.
Aber 28, ja. Das ist halt beim FC Augsburg aktuell, also die Statistiken kennen wahrscheinlich die meisten, aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. In diesem Kalenderjahr erst 7 Gegentore, jetzt 3 davon waren jetzt am letzten Wochenende gegen Bayern. Davor waren es 4 Gegentore in 12 Spielen und einen großen Anteil davon hatte unter anderem auch Matsima. Kam im Sommer per Laie mit Kaufoption von der AS Monaco. Die Kaufoption wurde jetzt auch schon gezogen für gerade mal 5 Millionen Euro. Also das war vom FC Augsburg ein richtiges Schnäppchen. Der Marktwert ist jetzt beim letzten Bundesliga-Update schon auf 17 Millionen Euro gestiegen. Dementsprechend wäre ein Transfer im Sommer auch auf jeden Fall nicht günstig. Der Vertrag läuft dann auch noch bis 2029. Also man müsste schon ordentlich was auf den Tisch legen. Und ich glaube nicht, dass der FC Augsburg da bereit wäre, ihn für 17 Millionen abzugeben aktuell.
Da müsste man schon über Region Diallo oder sowas irgendwie.
Ja, 20. Über 25, 30 hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ich habe sogar auch hier stehen, weil du es gerade sagst, leg für den 30 Millionen auf den Tisch, habe ich mir so in die Notizen geschrieben, weil der Mann ist mit 22 Jahren noch sehr entwicklungsfähig und wirklich, ich bin dieses Jahr wirklich ein extremer Matsima-Fan geworden in der Bundesliga. Ja. Wirklich extrem zweikampfstark, aber halt auch mit einer richtig großen Ruhe am Ball, auch gegen Bayern, obwohl man da verloren hat und 3 Gegentore bekommen hat. Und er sogar ja auch ein Eigentor gemacht hat, was ihm dann angehängt wurde, was halt aber auch nicht seine Schuld war. So, auch im Anlaufverhalten, also wenn Bayern ihn gepresst hat, wie er sich da aus den Situationen befreit hat, das ist wirklich ein Spieler, der noch jung ist und wirklich jetzt schon irgendwie sehr komplett rüberkommt. Und trotzdem wahrscheinlich dadurch, dass er jetzt erst in diesem Jahr bei Augsburg ja so diesen Durchbruch gefeiert hat, glaube ich noch ein Spieler, der jetzt noch nicht so auf dem internationalen Radar ist, dass man da
Angst
so viel Konkurrenz haben muss. Und trotzdem eben, ja, Augsburg wird da jetzt, wie gesagt, bei 25, 30 Millionen, glaube ich, auch schwer Nein sagen können, weil es halt einfach für Augsburg super viel Geld ist. Und ja, also für mich ist Matsima aktuell einer der formstärksten Innenverteidiger der Bundesliga und ich traue ihm auch zu, das entweder weiterhin zu zeigen oder halt eben sogar noch einen Schritt zu gehen, weil er erst 22 ist.
Wie gesagt, ich habe ihn auch nicht ohne Grund bei den drei Namen aus der Bundesliga mit aufgeschrieben. Finde ich ein sehr, sehr, sehr spannender Kandidat und würde ich mich auch an Dortmunds Stelle mit drum bemühen. Dann gehen wir zu meinem letzten Kandidaten und da bin ich sehr gespannt, wie viele von euch diesen überhaupt kennen. Ich habe mal ein bisschen gestöbert und bin...
Du sagst jetzt den Namen, ich sag dir, wo er spielt.
Okay.
Das ist mein Test jetzt für mich.
Ja. Jarek Gazirovski.
Ah ja, okay. Schere. Gazirovski hört sich irgendwie nach Italien an. Udinese Calcio.
Ganz falsch. Spanier mit polnischen Wurzeln. Mhm. Fast Italiener.
Ja.
20, Marktwert 12 Millionen, spielt gerade beim FC Valencia.
Ja, okay.
Wie ich auf ihn gestoßen bin, ich habe im Forum gestöbert und da hat ein User ihn in seiner Kaderschmiede quasi mit aufgeführt und dann habe ich mal sein Profil mir angeschaut und war im Talentekalender 2022.
Oha, da hätte ich ihn eigentlich kennen müssen, weil ich da jedes Jahr eigentlich immer mit dran beteiligt bin.
So, ich lese mal das vor, was da zu ihm geschrieben wurde zum Teil. Ihm wird eine überdurchschnittliche Spielöffnung zugeschrieben. Im modernen Fußball kann ein weiterer Aufbauspieler aus der eigenen Defensive prägend für eine Mannschaft sein. Seine Qualität hat er auch im Kopfballspiel, kann sich trotz seiner Größe leichtfüßig bewegen und bringt ein intelligentes Stellungsspiel sowie Ruhe am Ball mit. Dortmund soll auch schon 2022 interessiert gewesen sein, sowie Juve und Real. Hat dann seinen Vertrag verlängert erstmal bis 2025 und dann aber mit Option auf zwei weitere bis 2027. Da soll es jetzt eine Ausstiegsklausel geben, die bei 30 Millionen Euro liegt. Was man ja weiß oder was bekannt ist, Valencia ist in finanziellen Nöten. Die haben jetzt nicht gerade die beste Zeit und dementsprechend sind sie vielleicht auch bei einer etwas niedrigeren Ablöse für einen Verkauf bereit oder generell gezwungen, diesen Spieler zu verkaufen, weil das einer der wenigen ist, mit denen sie noch Einnahmen generieren können. In dieser Saison 14 Spiele in La Liga, seit Anfang Februar aber leider nicht mehr gespielt, auch aufgrund einer Verletzung, ist Linksfuß, finde ich, einen sehr, sehr, sehr spannenden Kandidaten, wenn man mal ja so ein bisschen wieder BVB-Scouting betreibt, auf was man stolz sein könnte, wieder so ein bisschen abseits von diesen klassischen Top-Talenten, sondern vielleicht mal ein bisschen in ein anderes Regal schaut, wobei man jetzt auch sagen muss, das ist nichtsdestotrotz ein Top-Talent und ist ja auch spanischer U19-Nationalspieler. Also sehr, sehr interessant und ich glaube, das ist jemand, den vielleicht auch noch nicht so viele Teams auf dem Zettel haben, von dem sich aber sehr viele schon frühzeitig viel versprochen haben.
Ja, also ich sehe nur gerade jetzt hier auch bei der Marktwertkurve ging es zuletzt auch wieder ein bisschen bergab. Das scheint ein bisschen so, als wäre er jetzt dann auch ja früh relativ hoch gelobt worden und hätte dann jetzt eine etwas schwierigere Zeit gehabt. Ich kann ehrlich gesagt, wie du wahrscheinlich eben schon gemerkt hast, dass ich nicht mal wusste, wo er spielt, nicht wirklich viel zu ihm sagen. Ich sehe nur gerade hier auch, sein letztes Spiel von Anfang an in der Liga hatte er gegen Barcelona, da gab es dann 1-7.
Ja.
Und danach hat er jetzt dann 8 Spiele nicht mehr gespielt, also scheint so, als hätte er da nicht gerade überzeugt. Aber trotzdem natürlich, du hast schon gesagt, er ist 20 Jahre alt, der wird das Potenzial auf jeden Fall haben. Ohne Grund würde er nicht schon dann auch ja, eine Zeit lang Stammspieler bei Valencia gewesen sein. Und ja, die finanziellen Probleme sind auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das heißt, Valencia muss eigentlich Spieler verkaufen in diesem Sommer wieder, wie sie es eigentlich in den letzten Jahren eigentlich fast immer machen müssen. Und da könnte ein 20-jähriger Innenverteidiger der U19-Nationalspieler in Spanien ist dann auf jeden Fall einer dieser Kandidaten sein, das stimmt.
Dann sind wir jetzt, glaube ich, schon durch mit allen unseren Kandidaten, die wir vorstellen wollten. Ihr könnt natürlich auch gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, welcher für euch am realistischsten ist, wen ihr sonst auf dem Papier noch sehen würdet, der gut zum BVB passt.
Geben wir eine Prediction ab?
Gerne. Möchtest du starten oder soll ich starten?
Ich würde ruhig starten können.
Ja, dann feel free.
Du. Also wir hatten ja am Anfang gesagt oder mehr oder weniger uns festgelegt, dass es eigentlich zwei Kandidaten braucht.
Ja.
Gerade wenn Süle gehen sollte. Und für mich sind diese zwei Kandidaten, also der eine spielt quasi schon beim BVB und zwar Koulibaly. Ist kein Spieler, der jetzt Stammspieler wird, aber der auf jeden Fall reicht, also oder gut genug ist, um als Ersatz im Kader zu bleiben. Und mit ihm wird verlängert und er wird dann einfach ganz normal Innenverteidiger Nummer 4 oder 5, wird immer mal wieder seine Spiele bekommen und dann frühestens aber 2026, 27 eine richtige Option. Und
da gehe ich mit übrigens, also bin ich voll deiner Meinung.
Und ist dementsprechend dann auch jetzt schon nomineller Schlotterbeck-Ersatz, wenngleich er halt nicht spielen wird, weil erstmal Benze Baini diese Position einnehmen wird, aber sollte sich dann noch jemand verletzen, könnte man Koulibaly auf jeden Fall reinschmeißen und ihn zumindest mal mit zur Club-WM nehmen. Und im Sommer wird dann Edson Álvarez verpflichtet, mein erster Kandidat. Der ist dann, wie gesagt, erstmal in der nächsten Saison zu Beginn auch Kandidat, um Schlotterbeck in der Innenverteidigung zu ersetzen und schließt dann direkt diese Lücke im Zentrum, weil ich finde, dass Emre Can auf jeden Fall als Innenverteidiger, als kompletter Innenverteidiger eingeplant werden muss, weil er da einfach jetzt auch deutlich bessere Leistungen zeigt und mich da einfach viel mehr überzeugt als im Zentrum. Und wenn man Álvarez als Sechser verpflichtet, kann man halt einfach Can komplett für die Innenverteidigung einplanen.
Gut geschlussfolgert. Oder gut begründet. Ich gehe auch mit Koulibaly. Also es ist für mich ein No-Brainer, dass du ihn auf jeden Fall natürlich zurückholst und dann im besten Fall oder im normalen Fall nochmal seinen Vertrag verlängerst und ihn nochmal auch aufbaust. Dementsprechend würde ich jetzt, glaube ich, kein Talent dazu holen.
Ja, ich habe deswegen auch gesagt, ich würde jetzt nicht nochmal einen Jungen verpflichten deswegen.
Sondern eher schon jemanden, der Erfahrung mitbringt. Und da gehe ich mit Benoit Badiachil.
Ja.
einfach als
fast gedacht.
Top-Innenverteidiger, der bei seinem aktuellen Verein eigentlich gar keine Rolle spielt, der dementsprechend für vielleicht nicht ganz so viel Geld zur Verfügung steht. Man hat einen sehr guten Draht zum FC Chelsea, man kann das vielleicht mit Chukwuemeka oder Co. nochmal irgendwie verrechnen, wenn man das sonst noch irgendwie machen möchte. Ist 24, hat dementsprechend auch schon einiges an Profi-Erfahrung mitzubringen. Hat bei Monaco sehr, sehr gute Jahre gehabt. Hat eigentlich auch bei Chelsea, finde ich, gut angefangen. Und ich glaube, das ist jemand, wenn du dem das Vertrauen schenkst, dann ist es ein Weltklasse-Verteidiger, der das sein kann. Und den du dann auch im besten Fall, in der Theorie, entweder hältst du ihn sehr, sehr lange oder in 2, 3, 4 Jahren dann wieder für sehr, sehr viel mehr Geld wieder verkaufen könntest. Deshalb gehe ich mit Badiashile und Koulibaly. Sage aber auch, wenn du vielleicht dann nochmal einen Süle abgeben solltest, würde ich nochmal zu einem Boschali vielleicht überlegen, dass man den ablösefrei mitnimmt, wenn man Süle abgeben könnte.
Verstehe ich. Den Ausschnitt bitte klippen und an Sebastian Kehl schicken, weil das war eine 1A-Höhle der Löwen, ein 1A-Höhle der Löwen-Pitch.
Ganz ungewohnt, so viel Lob hier von der linken Seite zu bekommen, aber da kann ich eigentlich nichts weiter hinzufügen, außer dass das perfekte Schlusswort war. Schreibt ihr, wie gesagt, gerne eure Vorschläge in die Kommentare für die Innenverteidiger beim BVB. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Like da, bewertet ihn mit 5 Sternen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.